Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 23 und 24 der 59. Sure, der Sure Haschr.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwa Allahu al-khaliq al-bari' al-musawwir lahu al-asma'u al-husna يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die eindrucksvoll und geradezu aufrüttelnd auf die allem erhebene heilige Majestät Gottes hinweisen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott. Nichts Anzubetenden ist außer ihm. Er, wahrer Herrscher, in dessen Hand alles liegt. Er, der absolut Heilige. Er ist das Heil, der Heilschenkende und auf alles Achtgebende. Er, der Allmächtige, immerdar Siegreiche, souverän, der weit, weitaus erhabener ist, als dass man ihm Gottheiten beigesellen könnte. Er ist Gott, der Schöpfer, der beispiellos und unnachahmlich Erschaffene, Bildende und Gestaltende. Sein sind die besten Namen. Was in den Himmeln und auf Erden ist, lobt und preist ihn. Er ist der Allmächtige, Allwissende.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Für Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 16. Februar 2025, gleich dem 28. Bahman 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Liebe Hörerfreunde, wir begrüßen Sie wieder herzlich zu einem weiteren Teil unserer Reihe über iranische Volksliteratur. Zunächst möchten wir unsere Erläuterungen über Tierfabeln fortführen. Eine Betrachtung der Geschichte der Tierfabeln, zu der so bekannte Werke wie Kelile Vademne und der Marsbon-Norme gehören, zeigt, dass man sich zu Hofe besonders für diese Art von Erzählungen interessierte. Könige und einflussreiche Leute gaben selber die Sammlung und die Abfassung von solchen Tierfabeln in Auftrag. In den meisten Tierfabeln spiegelt sich daher das Leben zu Hofe wider und wird Ethik in der Politik angemahnt. Viele dieser Geschichten richten sich an die Könige und Herrscher. Analytiker sind davon überzeugt, dass die Beschreibung der Verhältnisse zwischen Tieren oder die Empfehlungen und Mahnungen in Tierfabeln insbesondere dazu dienten, die Aristokraten auf einen wichtigen Punkt aufmerksam zu machen. Die Autoren wussten genau, dass sie in Form dieser Erzählungen leicht die Mächtigen kritisieren konnten. Tierfabeln gibt es seit fast 3000 Jahren und wir finden in den Werken der Inder, Griechen und der Iraner Beispiele, die über 2000 Jahre alt sind. Obwohl diese Gruppe von Erzählungen zu der alten Literatur zählt, hat sie nie an Beliebtheit verloren. Die ganze Geschichte hindurch und in allen Kulturen und Sprachen gibt es diese Art von Erzählweise, mit der verschiedene Lehrziele und Kritik entsprechend der politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Situation seitens der Autoren verfolgt wurde. Es folgt nun ein konkretes Beispiel, nämlich die nette Geschichte vom Löwen und Hasen, welche aus Kelile Vademne stammt und von Maulana Rumi in einem Masnavi übernommen wurde. In einer schönen Gegend lebte eine Schar von wilden Tieren. Doch dort gab es auch einen Löwen, mit dem sie ständig Streit hatten, denn er betrachtete sich als Herrscher über Berg und Tal, den Dschungel und alle anderen Tiere. Dauernd fing er sich ein Tier ein, um sich damit den Magen zu füllen. Er verbitterte allen im Wald das Leben, denn keiner war vor ihm sicher. Da legten sich die Tiere einen Plan zurecht. Sie gingen zum Löwen, huldigten ihn und sagten dann, ab heute werden wir dir jeden Tag selber ein Tier schicken, du brauchst uns also nicht mehr aufzulauern, so wirst du immer satt und wir können ein ruhiges Leben führen. Der Löwe aber sagte, ich bin schon vielen listigen Leuten begegnet, deshalb glaube ich euch nicht, ich werde nur auf euch hören, wenn ihr beweist, dass ihr euer Versprechen haltet. Die Tiere sagten, O König des Dschungels, du musst auf Gott vertrauen und mit dem zufrieden sein, was Gott für dich zum täglichen Brot bestimmt hat. Gott ist in Wahrheit der Ernährer und niemand darf ihn vergessen und seine Grenzen überschreiten. Der Löwe sagte, Gott hat mich mit Krallen und Zähnen ausgerüstet und mir Beine zum Laufen gegeben, also muss ich selber auf die Jagd gehen. So debattierten der Löwe und die Tiere miteinander, bis schließlich der Fuchs, das Reh, der Hase und der Schakal mit dem Löwen das Bündnis eingingen, dass sie jeden Tag mit dem Löwen etwas zu fressen bringen, damit er nicht mehr den anderen Tieren im Wald nachjagt und alle ständig in Furcht und Schrecken leben müssen. Auch die anderen Tiere willigten ein und waren damit einverstanden, dass jeden Tag das Los gezogen wird, und der, auf den das Los fällt, sich dem Löwen als Nahrung ausliefern muss. Danach zogen sie jeden Tag das Los, und so hatte täglich irgendein Tier das Pech, die Tagesration des Löwens zu werden. Der Löwe hatte nichts dagegen, mühelos an seine tägliche Mahlzeit zu gelangen. Das ging so weiter, bis schließlich das Los auf den Hasen fiel.
Der Hase bekam es mit der Angst zu tun und begann nachzudenken, wie er seine Haut retten könnte. Er erklärte, er werde nicht zum Löwen gehen, aber die anderen Tiere tadelten ihn und sagten, »Du verstößt gegen unser Abkommen mit ihm. Wenn du dich nicht auslieferst, wird er wütend werden und Unheil anrichten.« Der Hase aber bat um eine Denkfrist. Er sagte, »Vielleicht kann ich mir eine List ausdenken und mich und euch aus der Tyrannei des Löwens retten.« Die Tiere fragten, »Wie denn? Was redest du da? Wie willst du mit deinem kleinen Körper und Verstand etwas ausrichten können? Du kannst den Löwen nie im Leben hinters Licht führen.« Doch der Hase sagte, »Mit Gottes Huld ist mir klar geworden, dass ich durch eine List mich und euch aus den Krallen des Löwens retten kann. Gott ist groß und mächtig.« die Tiere wieder. Ach du kluger Hase, sag schon, was du vorhast. Der Hase erklärte den Tieren, »Ach, nicht jedes Geheimnis kann man verraten. Lass mich sehen, ob meine List etwas hilft.« Die Tiere waren einverstanden. Der Hase zog los und durchquerte gemütlich den Wald, bis er schließlich zum Löwen ging. In dessen Nähe angelangt, begann er zu laufen. Der Löwe war schon richtig wütend, weil er so lange auf seine tägliche Mahlzeit hatte warten müssen. Er schrie, »Warum kommst du erst so spät? Willst du, winziger Hase, etwa nicht meinem Befehl gehorchen?« Der Hase rief, »Gedulde dich, lieber Löwe. Ich werde dir erklären, wieso ich so spät ankomme. Weißt du, ich und mein Freund, der viel fetter war als ich, sind heute Morgen losgezogen und waren schon ganz in eurer Nähe, als uns ein anderer Löwe überfallen hat. Er packte sich meinen Kameraden, aber ich erklärte ihm, wir sind doch die Untertanen des Königs des Dschungels und seine heutige Nahrung. Du darfst uns nichts antun.« Da schrie dieser Löwe, »Welcher König des Dschungels denn? Ich werde dich und deinen König zerfetzen.« Da sagte ich, »Gewährt mir eine Frist, damit ich meinen König Bescheid sage.« Und der Löwe sagte, »Gut, dann lass deinen Kameraden bei mir und hol deinen König her.« Der hungrige Löwe war aufgebracht und brüllte, »Zeig mir diesen elenden Kerl!« Der Hase führte ihn in Richtung eines Brunnens, den er vorher ausfindig gemacht hatte. Bevor sie beim Brunnen ankam, blieb er stehen und der Löwe fragte, »Warum bleibst du stehen, Hase? Komm, geh du vor!« Da sagte der Hase, »Dieser Löwe lebt in dem Brunnen dort, ich habe Angst vor ihm.« Da rief der König des Dschungels, »Ach, du brauchst keine Angst zu haben, ich bin doch viel stärker als er. Komm, ich trag dich auf den Arm, dann bist du vor ihm sicher.« Da ließ sich der Hase vom Löwen hochheben, und Löwe und Hase gingen beide zum Brunnen. Als der Löwe den Hasen auf dem Arm in den Brunnen schaute, erblickte er im Brunnenwasser einen Löwen, der einen Hasen in seinen Tatzen hielt. Es war natürlich sein Spiegelbild, aber das wusste der Löwe nicht und dachte, es ist der andere Löwe, der ihm den anderen Hasen weggeschnappt hat. Da ließ er den zweiten Hasen fahren und sprang wütend in den Brunnen herunter, um seinen Rivalen zu töten und ihm den Hasen zu entreißen. So ertrank er im Brunnen, und dank der Klugheit des Hasens waren die Tiere im Wald für immer den Löwen los.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. In diesem Programm lassen wir, liebe Hörerfreunde, Imam Ali a.s. über seine Gedanken zum Leben sprechen. In der islamischen Lebensanschauung ist das Jenseits nicht getrennt vom Diesseits zu sehen. Vielmehr hängt das ewige Schicksal des Menschen von seinem Verhalten im diesseitigen Leben ab. Imam Ali sagt, so rüstet euch vor dieser Welt mit dem ihr euch morgen behüten könnt. Freitagsansprache 28. Das Diesseits ist ein Zeichen des Schöpfers.
Es wurde so geschaffen, dass die Menschen darin leben können, und Gott hat zahllose Segensgaben im Diesseins hineingelegt. Diese soll der Mensch für das Gottdienen nutzen, um in Jenseits in das Paradies Gottes einkehren zu können. In den islamischen Quellen wird das Diesseits sowohl getadelt als auch gelobt. Wenn das Diesseits dazu genutzt wird, um den Menschen zu dienen und sich für das Jenseits zu rüsten, es ist lobenswert. Und aber wenn es für den Irrweg und die Dekadenz genutzt wird, verdient es Tadel. Imam Ali hat zum Beispiel gesagt, dass die Welt für die, die sich in ihr für das Jenseits mit einem Vorrat ausrüsten, ein reiches Haus und eine Stätte ist, in der der Mensch Belehrung genießt. Der Imam beschreibt es als Ort, an dem sich die Freunde Gottes vor ihrem Herrn niederwerfen, und der Ort, auf den die Offenbarung Gottes herabgesandt wurde, und der Ort, an dem die Gläubigen einen guten Tauschhandel mit Gott machen, dessen Gewinn im Paradies besteht. Zugleich schreibt Imam Ali jedoch im Brief 56: Fürchte Allah an dem Morgen, an jedem Abend, fürchte für deine Seele das trügerische Diesseits und fühle dich in keinem Fall darin sicher. Auch hat Imam Ali a.s. in seinem Brief 68 an Salman Farsi das Diesseits mit einer Schlange verglichen und geschrieben: Sie ist weich, wenn man sie berührt, doch ihr Gift ist tödlich. So wende dich von dem ab, was dir daran gefällt, wegen der Kürze der Zeit, die es bei dir bleibt. Als Imam Ali sah, dass einige nach gewachsenem Einfluss und Reichtum der Weltenliebe verfallen waren und sich von den islamischen Werten aus der Zeit der Propheten entfernt hatten, führte er den Gläubigen die schlechten Seiten des Weltlichen vor Augen. Jemand wie Zubayr ibn Awwam hatte viele Häuser in Basra, Kufa und im ägyptischen Alexandria. Gemäß dem Geschichtswerk Tarikh-e Mas'udi betrug alleine sein verzeichnetes Vermögen bereits 50.000 Dinare, 1.000 Pferde und 1.000 Sklaven. Talha ibn Ubaidullah, ein anderer Gefährte des Propheten, Salawatullah alai, besaß in Kufa und Medina Paläste aus Elfenbein, Stuckwerk und gebrannten Ziegelsteinen. Täglich verdiente er alleine an dem Getreide in Irak 1.000 Dinare. Auch ein weiterer Gefährte des Propheten namens Zayd ibn Sabit besaß, als er starb, so viel Gold und Silber, dass es mit der Axt zerkleinert werden musste, und er hinterließ Grundstücke und weitere Eigentümer im Wert von 100.000 Dinaren. Wegen der Epidemie der Weltenliebe hat Imam Ali a.s. in vielen seiner Predigten vor der Täuschung des Diesseits gewarnt. Viele größere und kleinere Ereignisse während der Regierungszeit des Imam gingen auf eben diese Weltenliebe von einigen zurück. Der Imam war also gezwungen, die Menschen auf die Gefahren und negativen Folgen der Weltenliebe aufmerksam zu machen. Imam Ali a.s. rief die Menschen auf, sich ein klares Bild vom Diesseits zu machen und gezielt und vernünftig die Segensgaben Gottes zu nutzen. Als jemand die Welt vollständig verteufeln wollte, schalt er ihn und sagte: »Du machst der Welt Vorwürfe, oder soll die Welt dir Vorwürfe machen? Wann und wie hat die Welt dich denn irregeführt? Hat sie dies mit dem Zerfall der Gräber deiner Vorfahren oder den Ruhestätten deiner Mütter unter der Erde getan?« Ein Gelehrter der Ethik namens Mullah Ahmad Kuzey Kanani schreibt dazu: »O Mensch, du sollst der Welt keine Vorwürfe machen und nicht sagen, sie sei Ort des Betruges und Übels. Wäre das Diesseits Ort der Täuschung, dann würde der Mensch doch von seiner Geburt bis zum Tode nur Segen und Glück erfahren, bis ihm plötzlich aller Segen wieder weggenommen wird. Aber das ist nicht der Fall. Der Mensch begegnet auf der Welt verschiedenen Zuständen.
An dem einen Tag hat er Kummer und an einem anderen geht es ihm gut. Mal genießt er das Leben und mal leidet er. Wenn etwas dir alles zeigt, was zu seinem Wesen gehört, dann ist es gerecht zu dir gewesen und hat dich belehrt. Etwas betrübt dich, wenn es in seinem Wesen Gutes und Schlechtes aufweist, aber dir nur das Gute zeigt und das Schlechte vor dir verbirgt. Imam Ali sagt in der Freitagspredigt 82 über die Einstellung des Menschen zum Diesseits: Wer sie durchschaut, dem gibt sie Einblick, und wer verlangend zu ihr hinschaut, den macht sie blind. Also kommt es darauf an, dass der Mensch vernünftig und klug zur Welt eingestellt ist und Lehren aus ihr entnimmt. Einige denken, man dürfe sich überhaupt nicht für das Weltliche interessieren, aber Gott hat dem Menschen eine Reihe von Neigungen und Gefühlen mitgegeben. Diese gehören zum menschlichen Wesen, und durch sie stellt der Mensch eine Verbindung zur Welt und seine Artgenossen her. Nur die übertriebene Liebe zum Weltlichen wird verworfen, denn sie hindert den Menschen an seiner Charakterveredelung. Also ist ein natürliches und normales Interesse des Menschen am Weltlichen nicht tadelnswert. Imam Ali alaihi salam sagt in der Weisheit 303: Die Menschen sind die Kinder des Diesseits, und keiner kann dafür getadelt werden, dass er seine Mutter liebt. Das Interesse am irdischen Leben hat Gott aufgrund seiner Weisheit in die Natur des Menschen gelegt. Wenn aber diese Liebe zum Leben für den Menschen zum Lebensziel wird, hat er sich zu ihrem Diener gemacht und bleibt auf der Strecke. Die maßlose Liebe zum Leben bringt den Menschen vom Weg zu den höheren Zielen ab. Alle Propheten und Gottesfreunde, so auch Imam Ali, haben nur die maßlose Liebe zum Weltlichen getadelt. Imam Ali alaihi salam hat, nachdem Ashaq ibn Qais Imam Ali alaihi salam ihn mit einem Geschenk bestechen wollte, in seiner Ansprache 224 zum Freitagsgebet gesagt: Bei Gott, selbst wenn mir die sieben Reiche gegeben würden mit allem, was es unter den Himmelssphären gibt, dafür, dass ich Gott ungehorsam werde, indem ich lediglich einer Ameise die Schale eines Gerstenkorns wegnehme, würde ich es nicht tun. Denn wahrlich, eure Welt ist bei mir von geringerem Wert als ein Blatt im Munde einer Heuschrecke, an dem sie nagt. Imam Ali alaihi salam stellt die Welt als geringfügig dar, um die Menschen auf die ewige Wohnstätte aufmerksam zu machen und sie zur Veredelung ihres Charakters zu motivieren. In der Freitagsansprache 173 sagt er: Fürwahr, es ist wirklich das Diesseits, das ihr zu begehren begonnen habt und nach dem ihr strebt, und es ist so weit gekommen, dass es euch manchmal zornig macht und euch manchmal zufrieden stellt. Es ist nicht eure dauerhafte Heimstätte und nicht eure Wohnung, für die ihr geschaffen wurdet, noch die Wohnung, zu der ihr eingeladen wurdet. So seht, es wird euch nicht für immer bleiben, noch werdet ihr in diesem Diesseits für immer bleiben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hesamuddin Seraj mit dem Titel Farhad Kush.
فرهادم سوزش شیرین دار مینا امید لقا اون شب که همه میکده ها باز شود یاران خرابات هم فارز رقیب در کنار محبوب تومار فراق بسته همراه شد یا در محفل دوستان به جز یاد تو گرفتم سال غریبی از دست مستی دالله که مستی و چه دستی
ای مرغ چمن
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Hallo liebe Hörerfreunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Wie Sie sich bestimmt erinnern können, haben wir in der letzten Sendung über Essmanieren im Islam gesprochen. Diese Regeln gehen auf den Koran, auf Belieferungen und das Verhalten der Propheten zurück. Im Koran in der Sure Ahzab, Vers 21 steht, wahrlich, ihr habt an dem Gesandten Allahs ein schönes Vorbild für jeden, der auf Allah und den letzten Tag hofft und Allah häufig gedenkt. Das Leben von Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, und auch seine einzigartige Persönlichkeit ist das beste Vorbild für die Menschheit. Gott gab Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, ausgezeichnete Eigenschaften mit auf dem Weg. Daher besaß er auch Respekt und Würde. Er achtete in seinem individuellen und sozialen Verhalten auf viele Schwerpunkte, hinter denen ein Grund und ein Ziel steckten. Zum Beispiel gab es für ihn bestimmte Eisregeln und er empfahl sie den anderen weiter. Wir werden uns heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn die Mahlzeit zu Ende ist, so gibt es auch dafür bestimmte Regeln, die ebenso für die Gesundheit nützlich sind. Die Danksagung an Gott und das Gebet für noch größere Gaben ist ein Verhalten, das man am Ende der Mahlzeit durchführt. In diesem Zusammenhang sprach Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, zu Imam Ali a.s., O Ali, sag vor dem Essen im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, und nach dem Essen Gott sei gedankt. Dann schreiben dir die Engel während der Mahlzeit gute Taten auf, weil du die Nahrungsaufnahme im Namen Gottes beginnst und sie auch in seinem Namen beendest. Die Zeit dazwischen wird dir also als eine gute Tat angerechnet. In der Sure Barada, Vers 172 steht, O ihr, die ihr glaubt, esset von denen guten Dingen, die wir euch bereitet haben, und seid Allah dankbar, wenn ihr nur ihm dient. Dankbarkeit Gott gegenüber, der all die Gaben besitzt und von den erschaffenen Geschöpfen, insbesondere den Menschen, unabhängig ist, ist eine gute Tat der tugendhaften Menschen. Im Allgemeinen handeln religiöse Großgelehrten immer so, dass sie nach der Mahlzeit Gott dankten, dafür beteten, dass Armut aus der Gesellschaft verschwindet und dass die Hungrigen von ihrem Leid erlöst werden. Es ist sehr angesagt, dass man nach dem Essen auch dem Gastgeber dankt. Es wird gesagt, dass Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, stets seinem Gastgeber nach dem Essen dankte und für ihn betete. Er empfahl auch den anderen, dies zu tun, damit sich diese Tat unter den Menschen verbreitet. Im Islam wird auch geraten, dass man nach dem Essen die Krümel, die um den Teller herumliegen, einsammelt. Tut man das, so wird Gott uns noch mehr Gaben schenken. Die islamischen Lehren sind von Gott, dem Allmächtigen. Sie basieren auf Weisheit und dienen dazu, die Menschheit auf den richtigen Weg zu führen. Manchmal sind diese Weisheiten deutlich und klar, so dass sie durch kurzes Nachdenken erkannt werden, wie etwa das Waschen der Hände vor jeder Mahlzeit. Aber manche sind nicht so leicht zu erkennen und man muss sehr viel darüber nachdenken und intensiv nachforschen, zum Beispiel, weshalb man vor und nach dem Essen den Namen Gottes erwähnen soll. Die Aufmerksamkeit der islamischen Lehren auf kleine und feine Standpunkte ist ein Beweis dafür, dass der Islam eine vollkommene Religion ist. Zum Beispiel ist die Betonung darauf, dass man Krümel einsammeln soll, ein Grund für die Sauberkeit der Wohnung und auch dazu, Krankheiten so vorzubeugen. Musik. Prophet Muhammad nahm nach dem Essen ein wenig Salz zu sich. Er wusch sich die Hände und den Mund und putzte sich die Zähne. Er sagte darüber, verwendet Zahnstocher, denn sie säubern den Mund und sind auch gut für das Zahnfleisch. Zahnärzte sind der Meinung, dass Mundgeruch dann entsteht, wenn man die Zähne nicht putzt. Forscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Mundgeruch dann entsteht, wenn der Mund trocken ist und zu wenig Speichel hat, was besonders im Schlaf der Fall ist. Salz nach dem Essen zerstört die Mikroben, vermehrt den Speichelfluss und verhindert somit Mundgeruch. Wenn man die Zähne nicht putzt und die Mundhygiene nicht beachtet, so entstehen Zahnkaries und Zahnfleischschwellungen. Es ist also wichtig, nach jeder Mahlzeit die Zähne zu putzen und Karies und Paradentose vorzubeugen. Eine weitere Empfehlung im Islam heißt, dass man nach dem Essen nicht badet. Imam Reza alaihi salam sagte darüber, badet nicht mit vollem Bauch, denn dadurch entstehen Koliken. Ärzte sind der Meinung, dass das Baden nach dem Essen das Blut schneller in den Adern fließen lässt, was dazu führt, dass der Blutkreislauf um den Magen weniger zirkuliert und somit das Verdauungssystem schwächer wird. Forschungen zeigen, dass dadurch auch Stress entsteht und zu Störungen bei der Blutversorgung für das Herz und Kreislauf führt. Das Abendessen und deren Wichtigkeit ist ein weiterer Schwerpunkt, der im Islam Beachtung findet. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach darüber, verzichtet nicht auf das Abendessen, auch wenn es nur aus einer trockenen Dattel besteht. Der Verzicht auf das Nachtmahl führt nämlich zu einer frühzeitigen Alterung. Das Abendessen ist die Kraft für alt und jung. Laut Koranversen und Überlieferungen sind die wichtigsten Mahlzeiten das Frühstück und das Abendessen. In der Sure Maryam, Vers 62 heißt es, sie hört dort kein leeres Gerede, sondern nur Friede, und sie werden dort ihr Unterhalt morgens und abends empfangen. Dr. Hussein Ramazadeh, Fachexperte für traditionelle Heilmedizin, sagt über die Mahlzeiten, das Frühstück ist die wichtigste Hauptmahlzeit, das in den ersten Morgenstunden gegessen werden muss. Nimmt man es zu spät ein, so verdickt das Blut. Beim Mittagessen soll man darauf achten, auch wenn man sich hungrig fühlt, dennoch nur wenig zu essen. Danach sei es gut, sich eine Viertelstunde hinzulegen. Überlieferungen deuten darauf hin, dass man nicht mit leerem Magen schlafen soll. Das Schlafen mit vollem Magen wird allerdings auch nicht empfohlen. Dr. Rabozade sagt, will man gesund leben, so soll zwischen dem Abendessen und dem Schlafen gehen eine Zeitspanne von 3 Stunden liegen. Beim Abendessen soll man auf Weißbrot, Reis und Stärken verzichten. Bis zu einer weiteren Sendung, Gott schütze Sie.
Verehrte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Reh ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Musik.